Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Okay.
So, ich will gar nicht groß um den heißen Brei herumreden, Ida. Wir sind wieder da. 2 Wochen sind vergangen. Es ist wieder an der Zeit für Höhenmeter pro Kilometer. Bist du bereit dafür?
Ich hoffe, es haben uns alle vermisst. Also ich habe dich vermisst, kann ich sagen.
Ich habe dich auch sehr vermisst. Ich muss wirklich sagen, es fehlt auf jeden Fall immer so ein kleines, weiß ich nicht, so ein Update untereinander. Auch wenn wir bleiben zwar in Kontakt natürlich, aber trotzdem ist es nicht dasselbe, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Und mir ist oft aufgefallen, dass mir Sachen eingefallen sind, wo ich gedacht habe, ah, das muss ich im Podcast erzählen. Und dann habe ich gedacht, ist noch gar nicht diese Woche. Und jetzt bis heute ist mir das natürlich alles entfallen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem genug, worüber wir reden können.
Wir haben viel zu reden. Ich habe ja tatsächlich ab und zu den Moment gehabt, wo ich mir dachte, das muss ich mir jetzt aufschreiben, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber ich habe dann gestern mich mal hingesetzt und versucht, alle Sachen, die mir in den letzten Wochen eingefallen, aufgefallen sind, die ich gerne mit dir besprechen möchte, zu sammeln. Ich glaube, ich habe das meiste noch hinbekommen. Mal gucken.
Ja. Gestern schon so vorbildlich. Also, ja. Ich habe dir auch eben schon gesagt, ich habe das erste Mal seit langem wieder in mein Podcastbuch geschrieben.
Ja.
Fast ein Jahr ist der letzte Eintrag her, sonst habe ich das jetzt immer ohne Notizen gemacht, aber ich war so ein bisschen nervös, dass ich auch nichts vergesse. Deswegen mal schauen, wie lang die Folge wird.
Na, man kommt ein bisschen aus der Übung, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, aber erzähl mal, wie geht's dir denn? Lass uns mal ganz vorsichtig reinstarten. Wie geht's dir?
Okay, also eigentlich hatte ich mir überlegt, ich starte mit einem Cliffhanger. Ich habe seit heute einen neuen Coach und man muss einfach bis zum Ende der Folge hören, dass sich das auflöst.
Also geht's eigentlich noch? Das ist jetzt übrigens eine Info, die ich auch noch nicht hatte.
Ja.
Hey, die willst du jetzt erst am Ende droppen, oder was? Nee.
Ja, doch. Das ist doch wie so ein kleines Leckerli für alle, die jetzt eingeschätzt haben.
Das war gemein.
Ich glaube, die Hälfte interessiert es auch gar nicht, aber die es interessiert, für die ist es ein Cliffhanger. Nee, mir geht's super gut. Also ich muss sagen, der Oktober hat mir ganz gut getan. Ja, ich hatte eigentlich so einen Off-Season-Monat. Natürlich bin ich nicht den ganzen Monat nicht gelaufen, aber nachdem ich krank war, bin ich dann langsam wieder reingestartet. Dann war ich eben ja so viel unterwegs und irgendwie habe ich das gebraucht. Mexiko, unser Athleten-Summit mit North Face hat sich angefühlt wie ein Urlaub. Das war richtig, richtig cool. Ich glaube, das war das tollste der 5 Athleten-Summits, wo ich bisher war. Und ja, ich bin so richtig motiviert und einfach gut drauf. Wie geht's dir?
Voll cool. Du schaust auch genau so aus. Bist du noch, das kann ich jetzt nicht so gut erkennen, wie ist die Bräune?
Ja, also nach Mexiko war ich richtig braun. Ich glaube, brauner als im Sommer hier. Aber es ist halt jetzt dann doch schon wieder, ich glaube, ich bin jetzt seit 10 Tagen wieder da. Das merkt man schon. Meine Haut ist auf jeden Fall trocken. Ich habe mich gerade vor dem Aufnehmen nochmal eingecremt.
Ja, das ist die gute, ja, Heizungsluft vielleicht noch nicht, aber dieses
doch,
kalte.
Doch.
Echt?
Okay. Ich hatte hier schon Schnee, schon 3 Tage Schnee hatte ich bei mir zu Hause.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du von Mexiko erzählst. Ich habe nur so ein paar Stories gesehen, auch unter anderem eine, ich glaube, eine Tarantel war es, wo ich dir gleich geschrieben habe, ob du die auch gesehen hast. Das wäre ja für mich absoluter Horror gewesen, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Kommen wir gleich noch genauer dazu. Mir geht's gut, mir geht's auch gut. Ich war jetzt wirklich einen Monat einfach daheim, was mir wahnsinnig gut getan hat. Das habe ich ja dauernd gesagt, dass ich das jetzt einfach mal brauche oder brauchte. Hab viel gearbeitet, viel trainiert, hatte nochmals echt einen großen Trainingsblock.
Mhm.
Ich werde jetzt keinen Cliffhanger machen. Ich haus jetzt gleich raus, weil ich habe mich dazu entschieden, doch die 55 Kilometer in Südafrika zu laufen.
Ja.
Nicht die 23, wie ich es eigentlich kurz vorhatte. Das war aber tatsächlich eine Entscheidung, die dann sehr schnell kam und getroffen wurde von mir und meinem Coach. Beziehungsweise ich habe dann irgendwann den Gi angerufen und habe gesagt, ich bin aus Nizza wiedergekommen, so, hab ein paar Tage hier gehabt und hab dann entschieden, ich mache die 23, alles andere ist mir zu viel. Und dann habe ich so 2 Wochen relativ entspannt trainiert, also wirklich nicht viel, einfach so ein bisschen auch mir überlassen, was ich mache, wie viel ich mache. Also mein Coach hat das mir überlassen, mehr oder weniger. Und es waren wirklich 2 eher, so kleine Wochen vom Volumen her. Und dann habe ich gemerkt, mir geht's super gut. nicht nur wegen diesem runtergeschraubten Volumen, sondern auch wegen dem Daheimsein. Und dann habe ich gemerkt, ich habe noch Saft in mir. Ich will noch was machen. Ich habe 23 reicht mir nicht. Und dann habe ich einen Guy angerufen und gesagt, du, was hältst du denn von der Idee, wenn ich doch die 55 laufe? Ich finde es nämlich irgendwie geil. Und dann er sagt, du, ich auch. Ich habe nur drauf gewartet, dass du es sagst. Ich wollte es nämlich nicht vorschlagen. Das hätte er nicht gemacht. Aber er hat gehofft, dass ich die Entscheidung treffe. Und wir haben beide gesagt, nee, das ist geil, das machen wir. Und es fühlt sich auch sehr gut an. Ich freue mich sehr, weil wie vielleicht alle wissen, hatte ich da nur ein dramatisches Erlebnis bisher mit Krämpfen und musste 20 Minuten sitzen 2022. Und das würde ich natürlich, will ich so nicht stehen lassen. Deswegen dieses Jahr die 55.
Ja. Letztes Jahr bist du auch gelaufen und hast die 30 gewonnen, oder?
Genau.
Okay. Also die 55, hast du noch eine Rechnung offen mit den Krämpfen von vor ein paar Jahren? Okay, verstehe.
Also ich meine, 2022 bin ich auch Zweite geworden. Ich mag es jetzt nicht so runterspielen, aber da war ich ja, das war ja so dramatisch, weil ich da 17 Minuten in Führung lag oder dann Abstand zur Zweiten hatte und dann solche Krämpfe gekriegt habe, dass ich 20 Minuten sitzen musste. Und dann gab es einen Sprintfinish mit der Landi, das ich leider verloren habe. Und das war natürlich sehr, sehr dramatisch und bitter. Und deswegen, ja, mal schauen. Also es wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ich fliege heute in der Woche, heute ist Montag, wenn wir aufnehmen, fliege ich schon. Und ja, freue mich.
Sehr. Ja, das klingt sehr gut. Ich habe den Guy auch getroffen, den Guy und die Jasmin, seine Frau, in Davos beim... Als ich beim Brand Summit da war von The North Face, für alle, die so bei North Face arbeiten, da war ich für einen Athletentalk und da haben die danach die Aktivitätsläufe für halt die Mitarbeiter geleitet und da habe ich sie ganz kurz getroffen, bevor ich weitergefahren bin nach Venedig. Ich war so richtig auf dem Sprung und voll in Gedanken, als der G von der Seite kam und gesagt hat, hey Ida, aber habe sie kurz gesehen und muss sagen, es war mein erstes Mal in Davos. Nee, nicht mein erstes. Ich war beim Transalpine Run schon ein paar Mal da, aber mein erstes Mal so, ohne dass ich halt im Rennmodus war. Mhm. Und fand's richtig schön.
Es war halt Davos, auch, echt?
Ja.
Oh, das wird den Guy jetzt freuen, dass du das sagst.
Ja, zum Laufen, dann das Wetter war halt auch perfekt. Also ich kannte die Trails so, die dorthin führen und die von dort wegführen, eben von einzelnen Etappen im Transalpine Run. Da war ich schon zwei oder dreimal, glaube ich, da. Aber ja, so richtig, dass ich Ruhe hatte, mir auf was anderes anzuschauen, hatte ich sonst nicht und ich fand's richtig schön.
Okay, also ich muss sagen...
Du sagst, okay, das klingt, als bist du ganz anderer Meinung und versuchst es schon zu sagen.
Naja, sagen wir es so, also die Natur um Davos herum ist natürlich ein Traum. Die Stadt selber ist unfassbar hässlich, finde ich. Also ich habe wenige Orte gesehen, die ich wirklich so wenig fühle wie Davos, muss ich wirklich leider sagen. Aber ja, deswegen führen Guy und ich ja tatsächlich auch den Regen oder diese rege Diskussion, dass ich immer sage, München ist the place to be und er versucht mich von Davos zu überzeugen. Wir werden da auch niemals auf einen Nenner kommen. Aber das muss auch nicht sein.
Ich glaube, ich habe aber auch noch nie jemanden gesprochen, der aus München kommt oder in München wohnt, der nicht davon überzeugt war, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Also ich glaube, da müsste man dann schon mal ansetzen. Ich glaube, das muss Guy nicht persönlich nehmen für Davos. Das ist einfach... München ist einfach sehr schön und alle, die da leben, lieben es sehr und daher kommt das.
Ja, München ist das Mekka für alles, wie es auch heißt.
Ich habe gestern beim Community Run, hat mich eine angesprochen, gesagt, sie ist gerade beim Podcast nachhören.
Mhm.
Also weil sie zum Trail gekommen ist, auf unseren Podcast gestoßen ist und dann habe ich gefragt, wo sie gerade ist und dann hat sie gesagt, da wo du nach München zurückziehst und von München schwärmst. Da musste ich lachen. Okay.
Mein Gott, das ist schon gefühlt wieder so 2 Jahre jetzt her.
Ja, wahrscheinlich 2 Jahre, genau.
Oh Gott, das war ja so eine üble Zeit, mein Gott. Ich habe tatsächlich einige Nachrichten bekommen oder wir, dass jetzt viele, weil wir eben Pause hatten, alte Folgen angehört haben. Mhm. Das haben viele erzählt. Machst du das auch bei Podcasts? Ich mache das nämlich teilweise auch, dass ich mir dann alte Folgen von den Podcasts, die ich höre, anhöre, wenn die Pause machen oder was auch immer. Machst du das auch? Oder
also ich dachte gerade, du fragst mich, ob ich von uns alte Folgen anhöre. Das kann ich auf jeden Fall nicht. Aber auch andere Folgen höre ich eigentlich nie alte. Also ich mag das gar nicht, wenn ich einen Podcast schon mal gehört habe oder eine Folge. Also da bin ich irgendwie ein bisschen speziell. Ich höre dann, wenn ich keine Podcasts mehr zum Anhören habe, halt einfach nur Musik.
Hm.
Und ärgere mich, dass ich alle auf einen Schlag gehört habe. Das kenne ich. Also wenn man, weißt du, ich höre so 3 bis 4 Podcasts regelmäßig und wenn man die alle an den Tagen schon direkt gehört hat, wenn sie rauskommen, dann hat man halt den Rest der Woche nichts mehr davon. Das passiert mir manchmal, dass ich dann denke, oh, hätte ich mir das mal aufgespart für den Long Run, aber dann höre ich halt einfach Musik.
Ja gut, das kann ich verstehen. Aber ich finde, also ich muss sagen, es sind gerade viele, viele tolle Podcasts rausgekommen. Also ich hatte irgendwie nie, wie sage ich denn, einen Engpass, kann ich Engpass sagen? Also es ist nie irgendwie ausgegangen, das Angebot. Aber ich fand es irgendwie schön, dass es viele gibt, die uns dann doppelt hören sogar oder eben nachholen oder wie auch immer. Das hat mich sehr gefreut. Werbung. Das Jahr geht auf sein Ende zu. Zeit, einen kleinen Snack-Rückblick zu starten, finde ich. Ida, gibt's deine Top 3 Snacks von Koro, die dir dein 2025 versüßt haben?
Diese Jahresrückblicke. Nein, also ich finde es echt schwer, mich auf 3 zu reduzieren. Aber ich versuch's mal. Also mein absoluter Favorit sind die Koro Schokobrezelkugeln. Die snacke ich eigentlich ständig zwischendurch und ich mag diese süß-salzig-Kombi echt gern. Dann ist für mich auf jeden Fall die Kokosmandelcreme dabei. Ich will gar nicht wissen, ehrlich gesagt, wie viele Gläser ich davon dieses Jahr schon bestellt und weggebracht habe. Ein bisschen würde ich mich dabei wahrscheinlich schämen, wenn ich jetzt so diese Summe aufgetürmt vor mir sehe. Und dann das dritte ist mein Mango-Früchtepüree. Das habe ich selbst empfohlen bekommen und seitdem immer mitbestellt, weil ich das so lecker finde und so gerne mir morgens ins Porridge mache oder wenn ich laufen war, dann komme ich nach Hause und mache mir das und mache da so ein paar getrocknete Früchte noch rein und einen Stips Kokoscreme und das ist dann so der perfekte Snack direkt nach dem Lauf, wenn ich noch nicht so richtig was Schwereres essen kann. Aber wie du siehst, es hat mich durch gute und schlechte Zeiten in diesem Jahr getragen. Was sind denn deine 3 Favoriten? Abgesehen vom Boost, da gehe ich mal von aus, dass das bei dir dabei ist.
Ja, das ist auf jeden Fall dabei. Das liegt weit, weit vorne. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Platz 1, 2 und 3 damit besetze. Aber das wäre unfair, weil es gibt natürlich auch andere sehr leckere Snacks, die ich auch immer daheim habe und die mir auch jetzt einfallen, wenn ich an das Jahr 2025 zurückdenke. Zum einen sind es die Hafer-Doppelkekse mit dunkler Schokofüllung. Die sind super lecker. Habe ich gerade tatsächlich als so geliebtes Betthupferl vorm Zu-Bett-Gehen immer so ein kleiner Keks. Und was ich auch sehr liebe, ist die Großpackung geröstete Erdnusskerne. Super lecker und perfekt, wenn es nicht immer süß sein soll. Das sind so meine Go-Tos für 2025.
Geröstet erinnert mich jetzt sogar so ein bisschen an Weihnachtsmarkt.
Ja.
Es klingt sehr, sehr gut und ich würde sagen, das war ein Jahr ganz im Zeichen der guten Snacks und die sollen uns natürlich auch im kommenden Jahr begleiten. Und wenn ihr eure oder vielleicht von uns inspiriert unsere Top 3 Snacks bestellen oder auch andere Produkte ausprobieren wollt, dann schaut doch einfach mal im Koro Online-Shop vorbei.
Mit unserem Code HMKM, ihr wisst es, alles groß geschrieben, bekommt ihr wie immer 5% auf euren Einkauf. Und man muss ja auch dazu sagen, die Weihnachtszeit ist die schönste Snackzeit, finde ich. Also einmal ab zum Koro Online-Shop. Alle Infos findet ihr auch wie immer nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ida, ich möchte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viel verpasst. Also Davos hätte ich jetzt tatsächlich vergessen. Das war ja auch noch. Du hast echt viel erlebt, muss ich sagen. Also ich glaube, du hast mehr zu erzählen als ich.
Also ich war auf jeden Fall viel unterwegs, das stimmt. Ja. Ich war eben in Davos beim Brand-Meeting oder Brand-Summit, dann...
Halt. Wir rappen das jetzt nicht runter. Erzähl ein bisschen was davon. Ich habe nur deine Stories gesehen. Es sah wichtig aus. Kann ich das so sagen?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also so, da haben sich eben alle... die bei The North Face in Europa arbeiten, getroffen. Und ja, haben da halt die Kampagnen und die Richtung der Brand für die nächsten Jahre besprochen. Das haben die auch jährlich, aber es werden halt immer 1 oder 2 Athleten eingeladen für so Athletentalks oder ein Filmscreening, wenn jemand gerade einen aktuellen Film rausbringt. Ja, und ich war da bis jetzt auch noch nie. Das war auch mein erstes Mal. Und es war echt cool. Ich war zusammen mit dem Simon, das ist ein Bergsteiger. Der hat so ganz viele Erstbegehungen zusammen im Gespräch über Mindset und Product und sowas. Und es war ganz cool, aber ich war auch echt nervös vorher. Es war halt natürlich auf Englisch und ich wusste, dass es eine große Bühne ist. Deswegen war ich schon relativ nervös und es waren ziemlich strikte Vorgaben, wie lange eine Antwort dauern darf und so. Aber ich glaube, es hat eigentlich ganz gut geklappt.
Wie viele Leute saßen da im Publikum, wenn man so will? Weißt du das? Groß?
Ich kann das schlecht schätzen, aber ich glaube, irgendwer hat gesagt, es sind so 600 oder 700 gewesen.
Krass.
Also klar, ist jetzt nicht riesig, aber schon, naja, vor allem dadurch, dass sie alle bei der Brand arbeiten. Das heißt, ich kann nicht irgendwas erzählen, weißt du, was ich meine? Also ich bin auf jeden Fall, ich schaue in Gesichter, die wir sich auch auskennen mit den ganzen Produkten, weiß, dass in, ja, halt im Publikum die Leute sitzen, die in den Product Teams arbeiten und sowas. Also das, wenn ich da was über den Schuh erzähle.
Das ist allesamt nicht gut.
Nein, ich meine mehr, wenn ich halt irgendwie so auf Details eingehen sollte, was, warum das mein Lieblingsprodukt ist oder so, dann wollte ich halt nichts Falsches sagen, weißt du, wenn ich dann sage, ja, weil es hat da so einen guten Stoff und die denken sich, was, wovon redet sie? Das ist der gleiche Stoff wie in allen anderen Sachen. Sowas meine ich halt
eher. Ja, das verstehe ich. Ja. Mhm. Aber nee, super aufregend. Ist es immer in Davos?
Mm-mm, das ist immer woanders, aber diesmal war es eben in Davos.
Mhm.
Im schönen Davos.
Im schönen Davos, wenn man die Natur betrachtet. Und wie ging es danach weiter?
Ich bin von da aus nach Venedig gefahren. Da war ich bei der Biennale, die größte Architekturausstellung. Und habe da 3 Tage verbracht und auch ganz, ganz viel angeschaut. Also sowohl Indoor als auch Outdoor sind da Ausstellungen und in der ganzen Stadt verteilt. Ich konnte da nur auf dem Laufband laufen, das war ein bisschen schlecht. Aber ja, weil es halt einfach, es sind alles Wasserstraßen.
Ach so.
Zum Beispiel war die Unterkunft auf einer Insel, also noch einer kleineren Insel und so. Aber es war trotzdem richtig cool. Und dann bin ich von da aus nach Innsbruck gefahren und am Abend drauf von München aus nach Mexiko geflogen. Also von da ging es auf Schlag weiter. Also ich war zwischen Davos und Venedig auch nicht zu Hause. Und ja, Mexiko, das war eine wilde Anreise. Also es hat so lange gedauert. Ich bin, glaube ich, fast 40 Stunden angereist. Und dazu hat man ja noch die Zeitverschiebung und mir ging es am Ende so schlecht. Wir sind, nachdem wir angekommen sind, mussten wir noch so 7 Stunden mit so einem Bus-Shuttle fahren.
Aha.
Und es war so eine kurvige Straße und ich werde nie, also mir wird nie schlecht im Auto eigentlich, wirklich nie. Ich habe immer bei uns früher hinten gesessen im Bus und ich meine hier, ich wohne auch an der Bergstraße oben, also ich kann wirklich viel ab. Was ging ja so schlecht? Ich habe mich 2 Stunden lang übergeben. Es war so furchtbar und ich war nicht die Einzige, es waren noch 2 Mexikanerinnen und wir standen halt zu dritt in so einem kleinen WC in diesem Bus und es ging so schlecht. Ja. Also ich glaube, das ist halt alles so zusammengekommen von der langen Anreise und der Zeitverschiebung. Und aber das war, also die Anreise war erstmal schrecklich, sodass ich erstmal dachte, oh Gott, was für ein Film, um überhaupt hier anzukommen. Aber ab da war es dann richtig cool.
Okay. Boah, ja, aber ich hatte sowas Ähnliches, wo ich nach Amerika geflogen bin im April. Und da ging es mir auch super schlecht. Es kann schon sein, dass das dann natürlich, ich meine, das klingt dann nochmal doppelt strapaziöser, aber dass da dann irgendwann der Körper halt so ein bisschen, ja, schlapp wird nach so einer Prozedur der Anreise. Wie lang wart ihr insgesamt in Mexiko?
8 Tage. Also klar, wenn man die Anreise und Abreise dazu zählt, mehr, aber ja, und es war halt so, ich glaube, ich bin 3 Stunden geflogen, dann 13 Stunden geflogen oder 12,5 und dann nochmal 3 Stunden geflogen, dann eben 7 Stunden Bus gefahren, auf dem Rückweg halt das gleiche zurück. Wobei wir da mit Autos zurückgefahren sind, weil ich war halt nicht die Einzige, der so schlecht geworden ist. Also es waren viele, irgendwie, es waren ja auch mehrere Shuttle. Dann sind wir alle mit Autos zurückgefahren auf dem Rückweg und dadurch hat man sich halt auch 2 Stunden Zeit gespart.
Okay.
Aber ja, es war richtig cool und da ist halt auch richtig schönes Wetter. Also auch nachts waren die Temperaturen halt 30 Grad und aber immer so ein bisschen windig, sodass es einem nicht zu heiß war. Und es war einfach voll entspannt, weil wir wirklich, wir hatten immer so wie von 9 bis 11 Uhr Programm, halt irgendwie Brand Talks oder Storytelling oder so Sachen. Oder so Workshops zu Produkten und danach hatten wir eigentlich immer frei und haben halt alle was so in Gruppen, in Team unternommen, sportartenübergreifend und ich finde es halt jedes Jahr so extrem, immer wenn ich davon zurückkomme, bin ich so richtig inspiriert, habe so richtig das Gefühl, mir sind 10 Kilo Druck abgefallen, weil andere Sportarten ganz anders oder andere Athleten ganz anders mit Druck umgehen. Ja, irgendwie mir tut das immer richtig gut.
Mhm. Hast du in der Zeit, also sei es jetzt in Davos, Venedig hast du gemeint, du warst auf dem Laufband, hast du in Mexiko wieder richtig trainiert oder war das eher so nach Lust und Laune?
Also wir waren in Mexiko so richtig abgelegen, halt an so einem richtig schönen Strand und es war halt wieder extra so, die machen das ja immer so bei den Summits, dass wir so ab vom Schuss sind, dass keine anderen Leute so dabei sind und wir so ein bisschen wie so ein Safe Space haben. Das heißt aber auch, dass man nicht besonders gut laufen konnte. Also es war so eine 3 Kilometer, ja, Dirt Road, also so eine nicht wirklich Straße, sondern so ein huckeliger Weg aus so Sand. Und da sind halt die Läufer immer morgens ihre Runden gelaufen, hoch und runter. Schrecklich war da waren richtig viele wilde Hunde. Also auf dem Stück waren, glaube ich, 11 wilde Hunde. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch immer mit Josh und Zack oder mit Pau gelaufen. Also ich habe versucht, nie allein zu laufen. Weshalb es aber auch sehr anstrengend war. Also gerade mit Zack und Josh, boah, meine Läufer haben mich jedes Mal gekillt in der Hitze. Aber habe schon versucht, da halt auch was zu machen. Einfach, weil ich auch nach der langen Anreise das Gefühl hatte, dass ich richtig steif geworden bin. Und ja, ich meine, meine alte Zusammenarbeit, die hat Anfang September geendet. Und ich wusste, dass ich gerne zum 1. November mit dem neuen Trainer anfangen würde. Und da war eigentlich einfach nur der Stand, dass ich halt im Oktober meine Saisonpause mache und dann einfach so ein bisschen gemütlich wieder ins Training finde. Und deshalb war es dann so, dass ich ja die ersten 2 Wochen vom Oktober ganz krank war und gar nicht trainiert habe. Dann in der ersten Woche danach war ich so 4-mal locker trainieren. Dann in Mexiko, also das war halt Davos und Venedig. Dann in Mexiko war ich, glaube ich, 5-mal laufen. Und letzte Woche dann 6-mal. Und jetzt ab dieser Woche bin ich ganz normal im Training. Und das fühlt sich auch gut an. Also erst hatte ich natürlich das Gefühl, boah, ich fühle mich so unfit wie noch nie. Und auch in Mexiko, diese Bedingungen haben schon ein anderes Laufgefühl gegeben, wenn es so heiß ist und so trocken und so windig und Jetlag und alles. Also ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie einen entspannten Lauf gemacht habe, sondern immer voll pushen musste und immer war ich danach voll abgekämpft und bin in den Pool gesprungen. Aber jetzt, wo ich jetzt hier zu Hause bin und so ein bisschen im Trainingsalltag wieder angekommen bin, fühle ich mich schon so, als bin ich wieder ganz auf einem guten Weg.
Ja, ich kann das aber gut verstehen. Also ich hatte es jetzt vielleicht nicht ganz so, also so, ich sage jetzt mal, wie sage ich es denn? Also ich meine, meine Bedingungen waren ja relativ normal, weil ich war ja daheim und so im Oktober. Aber ich habe zumindest die, also nach Nizza, die erste Woche danach und eigentlich auch die zweite, habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen rausgenommen und habe mir auch am Anfang gedacht, wow, es ist irgendwie wenig, vergleichsweise wenig Training und trotzdem war es genau richtig, weil ich hatte ja also nicht nur das Training, was mir so zu schaffen gemacht hatte, sondern auch dieser ganze Aspekt Arbeit und unterwegs sein und ich habe richtig gemerkt und der Guy eben auch, dass mir das krass gut tut, jetzt einfach mal so ein bisschen einfach diese ganze, dieses Muss oder Müssen aus dem Training rauszunehmen. Und das hat bei mir eben dann bewirkt, dass alles sehr schnell sich wieder eingependelt hat. Und deswegen hat mir das total gut getan. Also das war zwar keine Off-Season, aber es war zumindest mal so ein bisschen die Leine los oder lockern oder wie auch immer man das sagt.
Machst du deine Off-Season nach dem UTCT? Oder machst du gar keine?
Ah, okay. Doch.
Das war auch wieder heißes Thema beim Summit, weil es gibt halt welche, die machen gar keine Off-Season, sondern trainieren durch. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, funktioniert nie bei mir, dann bin ich halt irgendwann Anfang des Jahres verletzt oder krank und ich weiß nicht, ich hatte alles schon. Ich habe schon Jahre gehabt, wo ich keine gemacht habe, sondern einfach nur so ein bisschen nach Lust und Laune trainiert habe. Ich hatte Jahre, so wie letztes Jahr wegen der Knie-OP, wo ich halt ausgiebig pausiert habe und wirklich bei Null angefangen hatte. Und so wie jetzt dieses Jahr, wo es klar krankheitsbedingt war. Und deswegen finde ich es halt schwer, richtig Off-Season zu sagen, weil ich konnte in der Zeit jetzt nicht was machen, was ich sonst in der Off-Season genießen würde oder wirklich die Beine hochlegen und das Gefühl haben, der ist ja wie Urlaub. Aber trotzdem haben sich halt die 2 Wochen danach, wo ich wenig gemacht habe, echt wie Off-Season angefühlt.
Also ich glaube, du hast ja gemeint, wo du noch krank warst, dass du gerne in der Zeit jetzt quasi nach der WM und so eher so Sachen gemacht hättest wie Krafttraining und so weiter und so fort. Solche Sachen, die man halt in der normal laufenden Saison, im normal laufenden Trainingsplan halt so ein bisschen hinten anstellt. Und ich glaube, so wird es bei mir auch sein. Also ich werde da jetzt nicht 2 Wochen gar nichts machen, aber ich werde schon diesen Aspekt Laufen sehr, 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 sehr runterfahren und einfach wirklich andere Sachen machen, mal bouldern gehen, was auch immer, aber wirklich mal so ein bisschen die Laufschuhe mal 2 Wochen wegstellen, tut, glaube ich, schon gut. Also ich glaube fast, dass das jedem eigentlich gut täte. Ich meine, schau dir den Sven an, ist auch so irre. Der Sven hat eine Woche Offseason gehabt. Der Sven ist, glaube ich, in dieser Woche genauso viel gelaufen wie in allen anderen Wochen auch. Also, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht so ganz Sinn der Sache, aber wahrscheinlich gibt es das auch nicht, dieses richtig und falsch, sondern es ist dann wahrscheinlich auch relativ individuell.
Manche, ja, ich glaube, bei jedem funktioniert es auch anders, genau.
Ja, voll.
Ja, aber das finde ich immer ein spannendes Thema, wie man so seine Offseason gestaltet oder auch eben die anderen Sportarten machen, die sind halt so, und wie lange hast du jetzt Off-Season? 2 Monate? Und ich denke mir so, wenn ich 2 Monate Off-Season machen würde, brauche ich nächstes Jahr nicht laufen. Aber okay.
Ja, aber so. das kenne ich auch. Sehr überraschte Blicke, wenn man sagt, man macht 2 Wochen Pause oder wie lange auch immer.
Ja.
Erzähl noch ein bisschen was von Mexiko. Das reicht mir noch nicht. Also mich würde interessieren, wie ist dein Spanisch nach dieser Zeit?
Ich kann gar kein Spanisch, ich konnte noch nicht Spanisch. Okay, da wird nur Englisch geredet, also auch die da so die Nosfest so angestellt hat für den Zeitraum, um so Surflehrer zu sein oder für die Unterkünfte oder fürs Essen, die haben alle Englisch gesprochen mit uns. Und ja, ich war noch nie in Mexiko, ich fand es total beeindruckend, da zu sein. Es hat mir richtig gut gefallen. Es ist natürlich was ganz anderes, sowohl kulturell als auch vom Wetter, als auch von den Tieren. Aber es waren, ja, die Einheimischen dort waren super lieb. Da waren so die waren so 3 oder 4 Jahre alt erst, so kleine Mädchen, die immer in ihrer Schuluniform morgens an dieser Dirt Road halt zur Schule gegangen sind. Und die haben so süß einfach jeden Läufer und jede Läuferin gegrüßt und sich so gefreut. Das war eigentlich jeden Morgen so mein kleines Highlight. Und sonst waren wir halt viel surfen und am Meer. Einfach immer in der Gruppe zusammen. Es gab viel Poolpartys. Es war einfach wirklich eine richtig wie so eine Woche Urlaub.
Gab es auch wieder, wie bei euren Summits eigentlich immer, wenn ich es richtig im Kopf habe, Aktivitäten, sowas wie, weiß ich nicht, wo ihr mal in Amerika wart oder so, war das ja Klettern und Rafting oder sowas? Gab es sowas auch wieder oder war das diesmal halt so ein bisschen, hey, wir gehen einfach surfen, wenn wir Bock haben und tanzen am Abend am Pool oder wie war das?
Ja, also die Aktivitäten waren Fishing, Schnorcheln und Surfen und dadurch waren halt eh immer alle am Strand und es war nicht so genau festgelegt, also es gab natürlich nicht 120 Surfboards, deswegen viele hatten auch ihre eigenen dabei, die so richtig Profis sind und da gab es auch 2 Gruppen, einmal die richtig gut surfen, die ja auch im Winter dann meistens halt Freeride-Profis sind oder Snowboard-Profis sind, die sind nochmal an einen anderen Strand gefahren, wo andere Wellen waren. Aber einfach dadurch, dass alles so mit Wasser zu tun hatte, waren eigentlich immer alle am Strand und es war auch wirklich ganz cool.
Also bist du auch gesurft?
Also ich habe auf dem Board gelegen, kann ich sagen, und bin mit den Armen gepaddelt, weil es war so, am ersten Tag habe ich mich für Surfen eben angemeldet und dachte, wir kriegen dann so richtig halt so, ja, halt das angeleitet, wie das geht, weißt du, so Trockenübungen am Strand. Nix. Die haben einfach alle ins Wasser geschubst und dann immer angeschoben und gesagt, und jetzt aufstehen.
Oha.
Und dann hat eine von den amerikanischen Läuferinnen, hatte halt gleich so richtig krass wunde Knie und meinte so, oh, sie hat so Knieschmerzen. Dann habe ich gedacht, also ich mache das auf keinen Fall. Ich bleibe jetzt schön hier mit dem Bauch liegen und lege mich danach wieder am Strand.
Und, aber war es Wellenreiten oder Windsurfen?
Nee, es war normales Surfen, genau.
Normales Surfen.
Im Windsurfen habe ich sogar mal einen Schein gemacht am Gardasee.
Ich auch. Ich habe auch einen Windsurfschein. Also,
das hätte ich vielleicht sogar hinbekommen, aber normales Surfen habe ich noch nie vorher gemacht.
Wir könnten mal zusammen Windsurfen gehen. Wir haben beide einen Schein.
Ich habe ein Foto davon noch. Das kommt in unseren Recap.
Okay.
Ich brauche auch eins von dir.
Boah, ich weiß nicht, ob ich da noch eins finde. Muss ich gucken.
Weißt du, in so einem Neoprenanzug oder sowas ist das ganz schrecklich.
Ja. Ja, ich habe das damals bei Robinson gemacht, auf Fuerteventura.
Okay.
Aber ja, ich habe es tatsächlich nie geschafft. Also in eine Richtung ging es immer ganz gut, so in Windrichtung, aber das Drehen war immer ein Problem. Und dann musste ich immer von dem Motorboot reingeholt werden. Das weiß ich noch. Ich habe es nicht hingekriegt, mich zu wenden, war bei mir absolut
mir
nicht drin.
Hat es damals richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe den Kurs mit Tom und Paul gemacht, also mit meinen beiden Brüdern. Und ich weiß, Paul hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und wir hatten es auch ziemlich schnell raus, aber Tom nicht. Und er hatte gar keinen Spaß. Und ich weiß, dass er einmal ist er so umgekippt und diese Eisenstange ist mir so auf den Kopf geknallt. Oh. Das war richtig schrecklich, aber sonst erinnere ich mich echt nicht an viel. Es ist schon lange her. Ich glaube, es war sowas wie 2012 oder so. Es ist echt ewig her.
Ja, erschreckend, wie lange es schon her ist. Und okay, was kann ich denn noch fragen? Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, die hat jetzt nichts mit Mexiko zu tun. Hast du denn auch, habt ihr viel Reggaeton gehört oder so bei den Poolpartys?
Es
was heißt denn Poolparty eigentlich? Erläutere das mal ein bisschen genauer.
Alles, was man sich darunter vorstellt. Es gab auf jeden Fall 2x DJs und einmal eine mexikanische Band, die gespielt hat. Das war ganz süß. Die waren so süß. Das
so war Mariachis? Echt, nee.
Ja, na, halt so mittelalte Mexikaner dann mit ihrer Gitarre. Also es war wirklich Das war richtig, richtig süß. Cool. Und am Anfang, als die angefangen haben, das war halt so nach dem Abendessen, da war es halt so, da waren alle doch zu cool für die Party, weißt du, so war es noch allen zu früh und es hat halt niemand vor der Bühne gestanden. Dann hat es mir so leid getan. Dann habe ich immer versucht, Leute zu überreden, mit vor die Bühne zu gehen. Aber ich wollte ja nicht tanzen. Ich wollte nur nicht, dass die das Gefühl haben, dass niemand zuhört. Aber am Ende ist es halt noch eine richtig gute Party geworden. Also es war einfach, ja, war einfach eine richtig nette Zeit.
Okay, richtig, richtig cool. Gab es ein Sangria?
Es gab, ich glaube, Margaritas und noch irgendwas anderes. Aber da ich ja nicht Alkohol trinke, kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber ich kann was Lustiges erzählen.
Okay.
Also die wurden in so orangene Bottiche abgefüllt. Und ja, in diesen Bottichen, das sind so Bottiche wie bei den VPs, weißt du, wo man dann seine Flaschen auffüllt, die unten einfach so einen Zipfel haben. Und da war aber tagsüber noch Wasser drin. Und ich habe den ganzen ersten Tag meine Wasserflasche vergessen und es gab halt in diesen Kühlschränken immer nur Softdrinks oder Bier und halt kein Wasser. Und deswegen habe ich mir den ganzen zweiten Tag vorgenommen, dass ich ich hatte so einen großen To-Go-Becher, den wir mal von Yeti oder so vor ein paar anderen Summits bekommen haben, dabei, dass ich den mitnehme und mit Wasser auffülle. Das ist halt so ein Liter, passt da rein. Und es war so, dass man darf das Wasser auch nicht zum Zähneputzen benutzen. Und also es ist so richtig, ja, nicht gut, das zu nehmen. Deswegen habe ich das einfach für vieles gebraucht. Dann habe ich mir das an so einem orangen Bottich am zweiten Tag abends aufgefüllt und war so richtig stolz, dass ich dran gedacht habe, das mitzubringen von meiner Unterkunft. Dann bin ich später zurückgegangen und habe das so, da war ich richtig durstig und es war, weiß ich nicht, so 10, 10:30, da bin ich halt ins Bett gegangen. Einen Schluck nehmen wollen und dann habe ich mir halt einfach einen Liter Tequila da
reingefüllt. Yeah.
Und ich habe es die ganze Woche nicht mehr rausbekommen, weißt du, ich habe sofort ausgespült, habe sogar einen Tag in die Küche gegeben zum Ausspülen, aber dieser Geschmack ist einfach nicht rausgegangen. Ich habe einfach deswegen immer nur dann einen Schluck Wasser getrunken, weil ich das Gefühl hatte, ich verdurste gleich. Also so richtig schlecht. Das war echt die schlechteste, Geil. Das war das Blödeste, was mir passieren konnte und ich hab dann so gedacht, hoffentlich hat mich niemand gesehen, als ich das abgefüllt habe. Ich muss gedacht haben, was ist mit ihr?
Eva füllt sich gerade einen Liter Tequila ab.
Ja.
Guter Folgentitel übrigens. Ein Liter Tequila.
Für die Off-Season.
Ja. Tequila geht bei mir gar nicht mehr. Da habe ich einmal mir einen kleinen Rausch angetrunken damals und seitdem. Allein, das kennt man bestimmt, kennt viele bestimmt, wenn man das dann riecht, dieses Getränk, dann löst es gleich dieses Gefühl von diesem...
Ja, das hatte ich halt eine Woche lang, weißt du, immer wenn ich was trinken wollte. Ich habe einfach nur Tequila gerochen und gedacht, wie eklig.
Ja, das klingt nicht so gut. Okay, ich habe noch eine Frage. Das betrifft jetzt aber wieder die Zeit danach. Hast du Halloween gefeiert? Warst du verkleidet? Und wenn ja, als was?
Nee, aber ich war kurz in München bei meinem Bruder.
Mhm.
Und hab da ein Paket hingebracht und eins abgeholt, was meine Family ihm mitgegeben hatte. Und da gab's eine Halloween-Party und ich dachte, ich werde eingeladen. War ich aber nicht. Sie haben ein kurzes Paket hingegenommen und gesagt, und tschüss.
Und die Tür zugemacht. Also!
Also ein bisschen traurig. Und wenn er das hört, wird er jetzt denken, sie hätte ja was sagen können. Aber nein, dementsprechend keine Halloween-Party für mich. Und so weit abseits, wie ich hier oben wohne, war auch kein Kind bei mir, um Halloween zu feiern. Aber wie war es bei dir? Hast du Halloween gefeiert?
Nee, ich habe auch nicht. Also wir waren auf einem Geburtstag von einem Kumpel, aber das war keine Halloween-Party, sondern einfach nur eine sehr entspannte Geburtstagsparty. Ich war auch nicht verkleidet, aber ich habe unten vor meiner Wohnung gewartet oder vor meinem Wohnhaus, um abgeholt zu werden. Und da sind sehr, sehr viele Kids vorbeigelaufen, um Süßes oder Saures zu verlangen oder ja, was man auch immer dazu sagt. Und so coole Kostüme, richtig cool teilweise. Also mein Lieblingskostüm war tatsächlich Draco Malfoy. Ein Junge war wirklich der perfekte Draco Malfoy. Es war so ein cooles Kostüm. Aber da habe ich mir nur gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle Halloween nicht so. Also das ist jetzt irgendwie nicht sowas, keine Ahnung, so wie für Heidi Klum zum Beispiel, die sich da ja dieses Jahr als...
Ja, das ist krass. Es kommt halt aus Amerika und... Ich meine, als Kind, hast du Halloween als Kind gefeiert? Weil da haben wir auch nur St. Martin gefeiert.
Ich glaube schon, dass wir ab und zu auch eine Runde gedreht haben mit Süßes oder Saures. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und einmal, weiß ich noch, hat eine Freundin von mir, die Michi, hat einmal eine Halloween-Party gemacht, eine ziemlich coole. Das weiß ich auch noch.
Weißt du noch dein Kostüm?
Nee. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war tatsächlich immer so ein bisschen die Richtige. Ich war immer ziemlich lame unterwegs. Ich glaube, ich habe mir oft einfach eine Spinne auf die Backe gemalt oder so und das war's. Also ich glaube wirklich, wahnsinnig toll verkleidet war ich, glaube ich, nie an Halloween, ehrlich gesagt. Es war ja dann auch die Zeit, wo man in der Pubertät war, wo das extrem uncool war, sich cool zu verkleiden. Naja, aber ja, ich dachte mir, ich frage zumindest mal, weil es gibt ja bestimmt auch viele, die Halloween richtig ernst nehmen und sich richtig krass verkleiden. Und deswegen dachte ich mir, Medusa war Heidi Klum. Jetzt fällt es mir wieder ein. Medusa. Ja, das wollte ich nur noch abfragen.
In Mexiko ist es ja irgendwie so, dass diese, das heißt Tage der Toten oder so, das ist da so ein riesiges Fest, was die irgendwie vom 31. Oktober bis 1. oder 2. November feiern. Und da haben die halt so richtig viel, schon viel vorbereitet, als wir noch da waren. Und da fanden wir es eigentlich alle so schade, dass wir da dann schon nicht mehr da sind. Weil das, glaube ich, da so ein riesiges Ding ist mit Umzügen und allem. Und da waren halt so ganz viele so Künstler, die halt auf der Straße gemalt haben oder mit Sand so Gemälde und Figuren gemacht haben. Alles schon in Vorbereitung darauf, schon eine Woche vorher. Das wäre sicher auch cool gewesen. Aber ich weiß, dass ich mal in Amerika war mit meinem Bruder zu Halloween, als wir so 15 waren. Und da war das halt auch riesig und wir waren so fasziniert, dass man halt jeden Tag in so Gruselhäuser gegangen und da war das halt richtig, richtig cool.
Ja, es gibt schon krasse Sachen, also gerade so Gruselbahnen und so. Ich weiß nur, in England bei einem Schulaustausch waren wir mal im London Dungeon oder so, bei so einer Gruselführung. Und da waren eben dann ganz viele so real, also so reale Personen, saugruselig. Boah, also das fand ich schon grenzwertig. Ich bin da schon noch ein ziemlicher Schisser. Aber ja.
Sowas. Schaust du gern so Gruselfilme? So Horrorfilme?
Früher ja, früher fand ich Horrorfilme voll toll, obwohl ich ehrlich gesagt nie das richtig toll fand. Aber früher fanden es alle cool, deswegen fand ich es auch cool. Ich muss sagen, inzwischen fühle ich das gar nicht mehr. Also ich finde das total beknackt, zumal die Weltlage so ist, wie sie ist. Das ist genug Horrorfilm. Deswegen gerade, ich bin wirklich seit Ewigkeiten, das habe ich hier schon sehr oft erzählt, als Gilmore Girls oder Friends rauf und runter. Also was anderes schaue ich mir eigentlich nie an. Ja, du?
Nee, ich habe noch nie Horrorfilme gemocht oder geschaut, aber ich bin auch eher so Herbstzeit, Gilmore Girls oder Gossip Girls, so Sachen, die einfach ja so leicht nebenher einen beseelen und nicht irgendwie was Actionreiches ist. Aber ich habe eine andere Frage an dich, weil ich habe auch eben dein Posting gesehen. Bist du schon mit langer Zeit am Laufen oder erlaubt es München noch, dass du noch eine kurze Hose anziehen kannst?
Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich ein Bild mit langer Zeit gepostet habe.
Nee, eben nicht.
Ich war einmal tatsächlich schon mit langer Zeit laufen. Da war es so ein bisschen frischer. Aber abgesehen davon noch nicht, weil ich weigere mich noch, das zu tun. Also ich würde auch sagen, es geht aktuell in München auch noch ohne. Es geht schon noch, dass man eine Shorts trägt. Ich könnte mir vorstellen, nach Mutie City sieht das dann wahrscheinlich oder vielleicht anders aus. Aber aktuell bin ich noch in kurz unterwegs. Ja,
okay. Ja, hier muss man schon eine lange Hose anziehen. Und es fällt mir wie immer so schwer, sich umzustellen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ida, ich habe, jetzt ist leider diese Frage der Tights ein bisschen dazwischen geraten. Aber sonst hätte ich gesagt, es war eine perfekte Überleitung, weil wir haben jetzt gerade von Serien gesprochen.
Ja.
Und wir können damit überleiten quasi zu meinem Laufsong der Woche.
Okay.
Und zu einer Empfehlung einer Doku, die ich aussprechen möchte.
Dann machen wir das. Erzähl uns, welchen Laufsong du mitbringst für die Playlist.
Also, es mag jetzt vielleicht den einen oder die andere etwas überraschen. Ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht.
Der Laufsong der Woche.
Und zwar ist es von Haftbefehl. Ich rolle mit meinem Besten. Es ist aber generell tatsächlich fast jedes Lied von Haftbefehl, denn ich habe mir die Haftbefehl-Doku auf Netflix angeschaut beim Toni letztens. Und ich fand die richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, ich konnte mit Haftbefehl davor gar nichts anfangen, aber gar nicht mal, weil ich die Musik nicht mochte, sondern ich habe den einfach nicht gehört, weil ich mir dachte, ich mag das nicht. Und nach der Doku habe ich mal reingehört und fand es echt extrem cool und heute auch im Fitnessstudio rauf und runter gehört, Haftbefehl. Mich auch extrem cool gefühlt dabei, muss man sagen. Und deswegen wollte ich diese Doku sehr empfehlen. Also wer sie noch nicht gesehen hat auf Netflix, ich kann es wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Ist wirklich gut. Ja.
Okay, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Sie wurde mir jetzt auf dem Laufband ein paar Mal schon vorgeschlagen.
Ja.
Vielleicht sollte ich da mal reinschauen. Das ist eine gute Empfehlung.
Ja.
Und der Song kommt auf die Playlist.
Du kannst auch erstmal mit dem Song anfangen. Und wenn du sagst, Mensch,
ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das erst über Sympathie machen. Das ist, glaube ich, das, was sowas früher auch immer. Ich habe ja so gern Autobiografien von Sportlern gelesen. Und wenn ich dann durch war, dann konnte ich die so richtig mitverfolgen, das so richtig mitfiebern, weil man halt einfach eine andere Sympathie entwickelt.
Mhm. Ja, wer weiß. Vielleicht sind wir jetzt beide bald auf dem Haftbefehl-Trichter unterwegs. Ich bin es auf jeden Fall schon. Du hast aber gemeint, du hast auch einen Laufbefehl. einen Laufsong dabei.
Ja, ich habe einen dabei, den wahrscheinlich jeder jetzt gerade kennt, weil der rauf und runter läuft. Das ist von Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Und ich bin eigentlich gar kein, also was heißt gar kein, aber ich bin auf jeden Fall kein Swiftie. Aber den Song finde ich ganz gut. Und ich habe sogar Mimi zuliebe schon den Tanz gelernt, damit ich sie dann damit überraschen kann, wenn ich nach Hause komme. Schau, sowas geht auch beim Summit. Man lernt so Trending-Tänze. Ja, darf ich hoffe, damit kann ich sie beeindrucken. Ich weiß nicht.
Bitte.
Nee.
Dafür
fehlt mir Selbstbewusstsein. Aber, zumindest, ich kam mir so blöd vor, während ich das geübt habe, aber ich habe immer gedacht, Mimi wird so stolz sein. Sie hat so Staunen. Ja, so ist das.
Ach, süß. Okay, ich hätte gerne ein Video davon. Das fände ich schon sehr angebracht eigentlich.
Ich
kenne das Lied nicht.
Doch, das war auch auf unserem Posting von der letzten Woche.
Aber ich kenne das Lied trotzdem nicht, würde ich trotzdem sagen. Ich habe tatsächlich dieses Ganze, das ist bestimmt eins von den neuen, auf dem neuen Album oder so.
Das ist aber auch das Einzige, was ich davon kenne.
Okay.
Ja.
Also das ist an mir vorbeigegangen, aber da es ja jetzt auf der Playlist ist, würde ich sagen, sind Haftbefehl und Taylor Swift ein wunderbarer Mix für alle Ohren. Spannend. Ja,
also wilde Mischung.
Playlist wird immer noch wilder, wenn das überhaupt möglich ist. Naja.
Mhm.
Ja. Du hast gesagt, du hast auch ein Training der Woche. Möchtest du das gleich anschließen?
Ja, und also, mein Training der Woche. Ich löse damit jetzt den Cliffhanger einfach auf.
Okay,
weil
geil.
Das Training der Woche.
Darf ich raten? Oder nee, ich will nicht raten. Nee, sag.
Also, es ist mein Training von heute, weil es so das erste offizielle mit dem neuen Coach war.
Okay.
Und mein Coach heißt Jake Künzle. Kennst du den?
Okay, nee, ich hatte einen ganz falschen Guess. Nee, kenne ich nicht.
Das ist der Coach von Caleb Olsen, den zu Western State Sieg gecoacht hat.
Oh, also genau. Bist du jetzt in den Händen von dem Coachbetrieb von
genau,
den UTMB-Women.
Ja. Kim, ich bin stolz auf dich. Ich bin richtig stolz auf dich, wie du die Connection hergestellt hast.
Tja.
Nee, ich bin beeindruckt. genau, und ich bin gespannt. Also wir hatten einige so, ja, also beim Vorgespräch hatte ich das Gefühl, alles, was ich bisher gemacht habe, findet er sehr basic. Ich glaube, da kommen viele neue Trainingsreize und ich bin einfach voll gespannt, voll motiviert und ja, freue mich richtig. Also so ein Trainerwechsel kann manchmal auch so einen richtigen Motivationsschub auslösen. Und ich muss mich ein bisschen umgewöhnen auf dieses mit Pulsgurt wieder laufen, weil das hasse ich ja. Aber das ist halt super wichtig und das hat mich jetzt heute ein bisschen gestresst, dass ich halt ständig überprüfe, ob ich noch im richtigen Bereich bin, weil vorher habe ich das ein bisschen lockerer genommen. Aber ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich meine, man sieht sowieso immer meistens eigentlich erst nach einem Jahr, ob das Training gut für einen ist oder nicht. Aber trotzdem bin ich einfach ja schon auf all die unterschiedlichen Trainingsansätze gespannt, die da jetzt auf mich warten.
Also ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Ich finde das super spannend. Ich glaube nämlich auch, also Coachwechsel kann super mühsam sein. Ich glaube aber auch, dass es oft ein richtig cooler neuer Anreiz sein kann oder neuer Reiz, wie auch immer man das nimmt. Und ich habe mir einen Podcast zu denen angehört.
Hast du mir sogar empfohlen, glaube ich.
Ja,
oder?
Genau.
Mhm.
Ich fand den, echt war das der, den ich dir empfohlen habe? Weiß ich gar nicht mehr. Aber falls nicht, unbedingt anhören, der ist super spannend. Und ich fand das nämlich auch, da waren ein paar Sachen dabei, die ich super cool fand, super spannend fand. Wo ich auch gleich zum Guy gesagt habe, wir müssen ein paar Dinge ändern. mal schauen, wie er das einbaut. Aber ich finde das richtig cool. Ich glaube, das könnte gut passen und ich finde das super spannend und bin sehr gespannt. Also finde ich cool. Finde ich richtig, richtig spannend.
Ja, ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen daran gewöhnen, dass man halt wieder jeden Tag im Austausch ist, weil vorher hatte ich schon recht viel so meine Freiheiten. Und das ist halt jetzt, oder zumindest jetzt am Anfang, was anderes. Mhm. Aber, und es wird auch alles super genau genommen. Also ich war jetzt schon zweimal Blut abnehmen und es sind echt alle Werte, die man so tracken und kalkulieren kann, wichtig. Aber sowas kann halt auch immer super spannend sein, weil es halt was ganz anderes ist. Und alles, was erstmal neu ist und erstmal spannend ist, muss ich natürlich auch erst beweisen. Aber ich bin da auf jeden Fall recht optimistisch aktuell.
Ich finde das super cool. Ich glaube, die haben einfach so ein, wie sage ich denn, so einen ganzheitlichen Blick. Also ich glaube, dass das super spannend ist. Dieser tägliche Austausch, der würde mir jetzt auch ein bisschen schwieriger fallen, aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran. Und du hast noch gar nicht erzählt, was dein Training war.
Das war jetzt ziemlich uninteressant. Es war einfach nur 90 Minuten locker laufen, aber halt, oder was heißt locker, aber es war halt ja einfach ein ganz normaler Dauerlauf mit ein paar Strides im Anschluss, aber es ist einfach, weil es das erste Mal offiziell heute war, war das mein Training der Woche. Weil ich halt so richtig motiviert war, weißt du, ich bin halt morgen aufgestanden, war hellwach und hab gedacht, wann kann ich laufen gehen, weißt du?
Jetzt los.
Ja, genau.
Ich bin zurück.
Und dann hatte ich für heute auch noch Stabis und so aufgeschrieben und natürlich habe ich die sofort gemacht. Ganz vorbildlich, so was man sonst nie macht.
Ehrlich? Mhm. Gott.
Ja.
Das ist
ekelig, ne?
Das ist wie am ersten Schultag nach den Sommerferien, wo man alles so schön geordnet hat. Das dauert eine Woche.
Ich weiß. Aber genau dieses Gefühl habe ich heute noch und deswegen wollte ich das mit in die Folge nehmen.
Okay, sehr schön.
Genau so.
Sehr vorbildlich. Nee, aber das finde ich spannend. Das finde ich cool. Bin ich sehr gespannt, was du da so im Laufe der Zeit erzählst und erfährst.
Ja. Und auch was so, wie es sich im Training auszahlt. Weil ich muss schon sagen, ich habe dieses Jahr das Gefühl gehabt, im Training habe ich voll die großen Fortschritte gemacht. Aber im Wettkampf hatte ich einfach nicht so das Gefühl, bis auf so ein, zwei Rennen, dass ich das so richtig zeigen konnte oder dass ich das schon so richtig ausgezahlt hat. Und habe dann einfach jetzt auch die Offseason genutzt, um zu schauen, was in dem Setup um mich rum möchte ich gern ändern. Gerade wenn man so ein Jahr hatte, wo halt nicht alles drumherum gestimmt hat, wo man dann so sehr wenig Selbstvertrauen hatte, ist es halt umso wichtiger, dass das, was um einen rum ist, halt super supportend ist. Und ich glaube, vielleicht, oder mein Gedanke war auch so ein bisschen, ein Trainer, der mich so gut kennt, mit dem ich so viel im Austausch bin, da kann ich dann so ein Vertrauen aufbauen, dass wenn der mir vorm Rennen sagt, ich bin bereit, dann glaube ich auch, ich bin bereit. Weil das ist aktuell so meine größte Schwierigkeit. Ich war an der Startlinie immer so, habe ich genug gemacht? Habe ich zu viel gemacht? Habe ich mich auf diese Strecke richtig vorbereitet? Einfach so, ich hatte recht viele offene Fragen im Kopf. Und wenn man dann nicht durch das ganze persönliche Umfeld an seinem Selbstvertrauen so richtig darauf vertrauen kann, was für ein Satz. Dann ist es halt einfach nochmal schwieriger, als wenn man halt sowieso mit viel Selbstbewusstsein am Start stehen kann. Und ja, deswegen habe ich einfach in der Offseason so ein bisschen geschaut, was kann ich anpassen, dass das einfach fürs nächste Jahr ein anderes Setup ist.
Nee, finde ich super cool. Wie war, der Abschluss mit dem John?
Also das ist schon halt im September ausgelaufen, deswegen, es war jetzt relativ unspektakulär.
Okay.
Ich wollte vorhin noch eine Loop eigentlich zu deinem Krafttraining schlagen. Da wird auch richtig viel Wert darauf gelegt, im November, Dezember voll viel Krafttraining zu machen. Das ist, glaube ich, dreimal die Woche. Und hatte jetzt auch das erste Mal seit langem Langhantel- und Gewichtstraining. Und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall aktuell noch motiviert. So wie du es so schön gesagt hast mit dem Schulanfang.
Ja, aber ich mache das jetzt auch schon eine Zeit lang intensiver und ich kann nur sagen, ich finde das nach wie vor ziemlich cool. Also vielleicht werden wir jetzt zwei Pumper und hören nur noch Haftbefehl.
Ja, genau. Man erkennt uns dann gar nicht wieder. Dann machen wir wirklich ein neues Cover.
Ja.
Eins, wo wir richtig kräftig drauf aussehen.
Das kommt noch.
Ja,
also.
Wir haben schon von Podcast-Hörerinnen eins zugeschickt bekommen, was ich ziemlich cool fand. Also vielen Dank nochmal für all die Mühe. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Mal schauen, wir werden damit überraschen, wann das kommt und wie das aussieht, oder?
Ja, würde ich. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang, aber auf jeden Fall, hoppla.
Jetzt ist mir mit dem Mikro umgefallen.
Ja, so. Wir haben noch einen Punkt abzuarbeiten. Und zwar die Community-Frage.
Ja.
Ja, ich würde einfach sagen, dass ich sie jetzt mal stelle. Ich habe sie jetzt so schön eingeleitet. Oder zumindest vielleicht mal den ersten Teil. Es sind ja eigentlich zwei.
Die Community-Frage.
Und sie kommt von Jens. Und er fragt, ab wann denkt ihr, ist eine Trailrunning-Karriere vorbei? Beziehungsweise wie lange wollt ihr den Sport am liebsten betreiben? In Klammern, sofern man gesund bleibt. In anderen Sportarten ist man ja ab Mitte 20 schon aus dem besten Alter raus. So.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde, ich bin noch Mitte 20. Okay. Ich fühle mich ein bisschen...
Interessanter Take.
Ich finde 28, klar, geht dich da auf die 30 zu als 25, aber in meinem Kopf bin ich noch 25, deswegen, ich fühle mich hier gar nicht angesprochen. Okay. Nein. Ich habe die Frage dieses Jahr schon 2-3 Mal in einem Interview bekommen und finde es total spannend, weil einerseits ist es ja beim Trailrunning komplett anders. Also ich würde sagen, man hat sein Hoch, vor allem bei den Frauen, so, weiß ich nicht, um Mitte 30 rum. Ich meine, viele so zwischen 30 und 40 sind wirklich so die Besten in der Welt. Und es gibt auch einige, die erst nachdem sie Mutter geworden sind oder schon zweifach Mutter sind, so auf ihr richtiges Hoch kommen. Und finde, dass da unser Sport einfach super viele inspirierende Frauen und Mütter bereithält, wo man halt zu aufschauen kann und weiß, okay, vielleicht kommt das Beste auch erst noch. Aber ich habe diese Frage eben auch im Zusammenhang mit anderen Sportarten schon ein paar Mal jetzt bekommen, dass halt da das ja echt oft so ist, dass man mit Mitte 20 oder Ende 20, Anfang 30 halt aufhört mit Leistungssport. Und ich glaube halt, dass bei uns einfach dadurch, dass vor allem die Belastungsdauer so lang ist und es gut ist, je zäher man ist und alles, das einfach absolut nicht zutrifft und man noch viel Zeit hat oder wir beide zumindest noch viel Zeit haben und wahrscheinlich eher die Frage ist, wie lange hat man noch Lust, das zu machen auf einem Leistungsniveau? Wie siehst du das?
Also erstmal, ich muss sagen, ich fühle mich bei der Frage schon angesprochen, weil ich bin ja schon 30.
Du bist aber auch nicht alt.
Ich bin ja quasi in manchen Sportarten dann schon alt.
Ja, okay, aber das bin ich auch.
Und ich habe tatsächlich auch schon oft diese Frage bekommen, eben vor allem im Vergleich mit Fußball zum Beispiel, weil ja Fußballer tatsächlich, ich weiß nicht, ab nach 25 eigentlich schon fast so ein bisschen in die Richtung alt gehen. Aber ich finde es tatsächlich auch, also ich sehe das ähnlich wie du, ich glaube, Trailrunning ist so eine dieser Sportarten, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Ich meine, schau dir die Courtney an, die ist 40, glaube ich, Ludovic Pommeré, die Jasmin, die Frau vom Guy, sind beide 50. Also ich würde schon sagen, dass da noch lange, lange viel, viel möglich ist, auch ab 30 oder über 30 oder sogar über 40. Ich glaube nämlich, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei uns im Sport, ist eben dieses Thema Erfahrung. Und ich glaube, gerade wenn man dann so die Distanzen vielleicht ein bisschen erweitert und weil klar, den Speed kann man ab einem gewissen Alter nicht mehr ausbauen, aber man kann dann auf die Distanz gehen, man kann die Erfahrung umsetzen, man kann das Training umstellen. Wir hatten gerade das Thema Krafttraining, man kann dann so ein bisschen den eigenen Körper hintrainieren, dass er bei diesen längeren Distanzen dann einfach mehr abfangen kann. Das Thema Ausdauer ist da auch noch ein ganz wichtiges, wo auch nicht wirklich Grenzen gesetzt sind ab 30. Deswegen glaube ich, ist Trailrunning wirklich so eine schöne Ausnahmesportart, wo man einfach sagen kann, man kann da im Grunde genommen, sind da, was das Alter angeht, keine wirklichen Grenzen gesetzt. Ich glaube, zum einen sind Grenzen gesetzt in dem, was man für Ansprüche hat, weil natürlich irgendwann wird man vielleicht einfach dann nicht mehr vorne mitlaufen.
Zumindest nicht bei so 20er-Distanzen oder so.
Genau. Mhm. Und schon auch irgendwann vielleicht, so was du gerade gesagt hast, die Motivation. Also wie lange hat man Lust, im Leistungssportbereich mitzumachen? Und da muss ich sagen, bin ich schon so, dass ich jetzt auf keinen Fall Dinge unnötig in die Länge ziehen will. Also das ist natürlich nicht jetzt der Fall und vielleicht auch noch nicht in den nächsten 2-3 Jahren. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt nicht vor, bis 40, 50 Trailrunning auf professioneller Ebene zu betreiben.
Ich auch nicht. Und ich denke mir immer, wenn ich, egal in welcher Sportart, sehe, dass irgendwie Leute halt so über ihr Leistungshoch hinaus sind und eher sich nur noch mit Verletzungen rumschlagen und so, da denke ich immer, ich will es unbedingt schaffen, den Absprung sozusagen vom Wettkampfsport zu schaffen, wenn es am schönsten ist oder wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt so das erreicht, was ich wollte. Aber ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, ist das so, so schwer. Und es ist einfach leicht, das jetzt zu sagen und von außen zu sagen. Aber das würde ich mir für mich persönlich wünschen, dass ich da den richtigen Moment abpasse, um zumindest halt aus dem Wettkampfsport zurückzutreten. Und man kann ja dann trotzdem für sich noch laufen, wie man lustig ist. Aber sehe das sonst genauso wie du.
Ja, also ich glaube auch, dass der Absprung schwer sein kann. Ich glaube aber, das kommt auch extrem darauf an, wie man sich so, wie alles sich so entwickelt und wie sich das Leben entwickelt und welche Rolle der Sport dann noch einnimmt. Und was bei mir bei der Frage schon so ein bisschen dann rausgestochen ist, da ist ja dieser Punkt, wie lange wollt ihr den Sport am liebsten betreiben? Also es muss ja gar nicht mal unbedingt um den Leistungsaspekt gehen. Und ich glaube, da sind wir uns schon auch einig, dass das natürlich so lange wie möglich. Also ich will, solange es geht und solange mein Körper das hergibt, das hat der Jens ja auch selber geschrieben, sofern man gesund bleibt natürlich, laufen. Weil Laufen einfach für mich, ich brauche den Wettkampfpart nicht, um Laufen zu lieben. Und ich, das wäre mir schon super, super wichtig, dass ich das weiterhin machen kann und lange machen kann. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich ab einem gewissen Punkt mir dann auch vielleicht oder hoffentlich sehr leicht tue, dann irgendwann diesen Leistungscharakter ein bisschen rauszunehmen.
Ja, nee, das hoffe ich auch. Also ich finde es auch ganz schön, wie du das gesagt hast, weil ich würde auch sagen, ich verstehe, dass man Rennen und Wettkämpfe für Leistungssport braucht und wenn dann Rennsaison ist oder von Rennen zu Rennen oder im Rennen, macht mir das auch alles super viel Spaß. Aber für mich alleine die Leidenschaft und der Spaß am Laufen, wird bei mir nicht über Rennen definiert. Und ich erinnere mich, während Corona 2020, als keine Wettkämpfe waren, wie viele Leute damit so schwer Probleme hatten, die Motivation zu finden oder mental gesagt haben, es macht so viel mit ihnen, ohne Wettkämpfe weiter zu trainieren. Das war bei mir null so. Ich glaube, ich bin in dem Jahr so viel so befreit gelaufen wie noch nie und hatte so Spaß daran, einfach weil ich das Laufen wegen des Laufens liebe und nicht wegen der Wettkämpfe. Und deswegen glaube ich auch, wenn man sich dann irgendwann dazu entscheidet, keine Wettkämpfe mehr zu machen oder den Sport nicht mehr auf Leistungsebene zu machen, dann kann man trotzdem noch so viele Jahre einfach Freude am Laufen haben. Und ich würde es einfach gern so lange als Teil meines Lebens haben, wie ich weiß, dass es mir gut tut und wie ich Spaß dran habe und einfach nichts erzwingen wollen.
Ja, das war bei mir ähnlich damals mit Corona. Also ich fand es irgendwie fast schon cool, muss ich sagen. Also da, also nicht Corona natürlich, sondern die Tatsache, dass man einfach eine Zeit lang nicht so dieses Wettkampfthema hatte, sondern einfach so ein bisschen für sich laufen konnte. Das fand ich schon auch eine Zeit lang ganz angenehm. Es wurde noch eine Zusatzfrage angehängt vom Jens, die habe ich gerade rausgesucht noch. Was denkt ihr, bis zu welchem Alter man noch mit Trailrunning beginnen kann?
Immer, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist auch das Schöne bei uns im Sport. Dadurch, dass es halt so vielfältig ist, so viele unterschiedliche Distanzen und Längen gibt und Trailrunning einfach ja mit den wenigsten Metern abseits der Straße oder der befestigten Wege anfängt, kann man eigentlich jederzeit mit dem Sport beginnen. Und es gibt auch auf Leistungsebene immer wieder Leute, die so Quereinsteiger sind, aus anderen Sportarten kommen oder die Trailrunning ganz neu erst für sich entdecken. Ich glaube, wir haben da schon einen ganz dankbaren Sport, wo man nicht irgendwie seit man 5 ist diesen Sport machen muss, wie das beim Turnen oder beim Schwimmen oder sowas ist, sondern man kann echt eigentlich in jedem Alter damit beginnen, viel Spaß haben, gut werden oder auch einfach nur für sich laufen, wenn man merkt, dass es halt dem Körper gut tut. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Ja, also ähnliche Antwort, vielleicht der eine Anhang dazu oder das passt eigentlich auch zu dem, was wir vorhin auch schon gesagt haben, man muss halt so ein bisschen, je nachdem, wann man anfängt und wann man den Einstieg für sich schafft, vielleicht mit den Ansprüchen, je nachdem, so ein bisschen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man, wenn man noch nie einen Schritt gelaufen ist, dann auf einmal binnen Sekunden Höchstleistungen von dem eigenen Körper fordern kann. Und vielleicht auch, wenn man dann damit anfängt, vielleicht nicht direkt mit den langen Distanzen. Passt ja auch ein bisschen zu dem Thema, was wir in der letzten Folge hatten. Aber ich glaube auch, dass Trailrunning schon ein Sport ist, wo es keine Barriere gibt in dem Sinne von ab dem und dem Alter kann man nicht mehr einsteigen. Das auf gar keinen Fall. Und das da sind wir uns einig.
Ja, ich glaube gerade, wenn es um den Wettkampf oder Leistungsgedanken geht, ist oft halt auch eine Schwierigkeit, dass man nicht, wenn man neu anfängt, zu früh zu viel macht. Also man sieht das recht oft, dass halt Leute in den Sport kommen, ganz schnell erfolgreich sind und dann 2-3 Jahre richtig krass viele Umfänge machen können und so. Und dann so die ersten Problemchen kommen. Ich glaube, das ist auch was einfach immer wichtig ist, im Hinterkopf zu haben, wenn man den Sport neu für sich entdeckt, dass man sich halt einfach langsam rantastet, dass man Umfänge steigert, wenn man das will, wenn man längere Sachen überhaupt laufen will, dass man seinem Körper Zeit gibt, dass man manchmal, wenn man die Recovery nicht ernst nimmt, die Quittung halt auch echt erst Jahre später bekommt. Und das ist, glaube ich, was auch ganz wichtig ist, dazu zu sagen.
Ja, total. Ja, das war doch eine schöne Einstiegsfrage für unsere neue Staffel sozusagen.
Ich finde es so gut, dass du das einfach Staffeln nennst. Das fühlt sich jetzt an, als wären wir so ein Serienanbieter.
Das ist die dritte Staffel, Höhenmeter pro Kilometer.
Okay, das ist die dritte Staffel. Finde ich gut. Ja, also wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr uns beim Instagram-Kanal Community-Fragen schickt oder einfach euer Feedback schickt, uns in Stories markiert, wobei ihr uns angehört habt oder bei welchem Run ihr uns auf den Ohren hattet. Also wir sehen das alles und freuen uns darüber. Und ja, Feedback und Bewertung und Empfehlungen helfen uns halt auch immer, neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen.
Ja.
Habe ich schon gesagt, oder?
Ja, ich habe da nicht mehr so viel hinzuzufügen. Die Glocke hast du vergessen. Diese Glocke.
Das ist dein Part.
Ja, aber ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was die macht. Ich glaube, dann kriegt man alle, wenn wir eine neue Folge hochladen oder so. Mhm. Man kriegt also die Notifications zu unserem Podcast.
Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt ist es komplett.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich fand es eine richtig tolle Folge. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. Und ja, uns gibt es jetzt wieder wöchentlich auf die Ohren.
Stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Trainingswoche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Danke, Ida. Das wünsche ich dir auch.
Mach's gut.